Guten Abend. Ein wunderbares Lied, vielen Dank. Ich würde gerne eigentlich das Lied von Sonntag spielen lassen, was der Chor ja gesungen hat. Den fand ich so stark, aber das war schnell weg aus der Technik, deswegen ging das nicht, schade. Aber das hat auch gut das Thema getroffen, was wir heute haben, Psalm 86. Aber bevor wir dort hineinsteigen wollen, würde ich gerne mit euch beten. Wenn es möglich ist, stehen wir auf dazu. Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich, dass du der Herr bist. Nichts geschieht in dieser Welt, ohne dass du Ja oder Nein sagst dazu. Und das dürfen wir wieder neu sehen in diesem wunderbaren Psalm, wo so viel drin steckt. Es ist schwer, dieses zusammenzufassen bzw. auf Papier zu bringen. Was der Psalmist auch deutlich gemerkt hat, ihm fehlen einfach die Worte, indem er immer wieder und wiederholende Prozesse, Namen immer wieder wiederholt. Daran erkennen wir, wie groß und wunderbar du bist. Bitte öffne du uns das Herz, vor allem dein Wort, was du selbst bist, und gib Freude zu dem, was du uns dadurch sagen willst. Und verändere du uns da, wo Veränderung nötig ist, und gib Kraft, Danke sagen in allem, weil du führst alles zum Guten hinaus, wenn wir in dir vertraut sind und wissen dürfen, du trägst durch. Amen. Psalm 86. Hat den jemand schon gelesen? Ja, ich denke schon, der lässt sich leicht zu lesen. Da steckt doch ganz schön viel drin. Also wenn man sich damit beschäftigt, habe ich gemerkt, wow, es ist schwer, dieses auch in nicht so viel Zeit, wo ich hatte, das vorzubereiten. Da merkt man, Mensch, was soll man da alles reinnehmen und was sollte man weglassen? Die Psalmen Israels. Ich möchte mit euch einfach so ein bisschen so eine Art Einleitung machen, bevor wir in den Psalm eingehen. Das sind nur 17 Verse, die sind schnell durchgenommen, deshalb einige Dinge voraus. Also sind 150 Gebete oder Lieder in dem Psalm und es ist so viel drin. Der Psalmist bzw. alle, die hier erwähnt werden, haben Mühe, diese Geschichte Israels als auch das ganze Geschehen Israels in der Bedrängnis, in der Hoffnung, in diesen Versen zusammenzufassen. Also man merkt, eigentlich könnte man auch noch mehr reinpacken, aber 150 Kapitel ist schon ganz schön viel. Und man merkt Gottes Walten und sein Gericht und Gnade an dem Volk Israel in der Geschichte und heute, könnte man sagen, natürlich auch im Hinblick auf das, was kommen wird. Es ist sehr viel Prophetie auch hier mit drin, das hat man sehr deutlich gemerkt. Es ist eine Klage, eine Bitte und viel Not und Zweifel, Dank, Freude, also alles dieses dringt hier sehr stark heraus. Natürlich können wir auch heute, wenn wir sagen würden, okay, das ist ein Psalm, die ist Geschichte ist gewesen, können wir nicht viel mit anfangen, das wäre ja zu einfach. Also dann könnte man sich geschichtlich damit beschäftigen, das war es dann aber auch. Aber wir dürfen auch heute diese Psalmworte lesen und es ist manchmal aktueller denn je. Und ich möchte beginnen mit einer wunderbaren Stelle aus 2. Samuel 23, 1 und 2. Und hier sind die letzten Worte Davids, wo er nochmal das auf den Punkt bringt, was wichtig ist. Das auf den Punkt bringt, was er erlebt hat, was er durch die Führung Gottes weitersagen will. Und habe ich jetzt gerade nicht aufgeschlagen? Kleinen Moment. 2. Samuel 1 und 2. Ihr müsst suchen, dann habe ich auch Zeit. Und geschah danach, da befragte David den Herrn, soll ich in einer der... Nee, das passt nicht. 23, 1 und 2. Gut aufgepasst. 23, 1 und 2. Und dies sind die letzten Worte Davids, der Ausspruch Davids, des Sohnes Isais, Ausspruch des Mannes, der hochgestellt ist, des Gesalbten des Jakobs, des Gottes Jakobs. Und des Lieblings in den Gesängen Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Also wenn ich das über mich irgendwann hören, sagen würde, dann das ist stark. Und dieser David, der Sohn Isais, hat klein angefangen. Und je mehr man sich mit der Biografie Davids beschäftigt, je mehr kommt man ins Staunen, weil Gott Menschen erwählt, die nicht viel von Besonderheit sind am Anfang. Er ist ein Schafhüter und man hat ihn gar nicht auf dem Programm. Und das finde ich so stark. Gott sucht sich jemanden, der gar nicht da ist. Man geht der Reihe nach, die Brüder durch und als man ihn dann sucht, ja, der ist irgendwo auf dem Feld. Und das finde ich so stark. Gott hat nachher ein Programm mit David vor, und was keiner auf dem Zettel hat. Aber es spricht David, der Sohn Isais, und es spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte Gottes Jakobs und der Liebliche in den Gesängen Israels. Der Geistwind Jahwes hat durch mich geredet und sein Wort ist auf meiner Zunge. Das Letzte ist von Bedeutung. Der hochgestellte Mann und Gesalbte Gottes wird hier der Liebliche in Gesängen oder Psalm Israels genannt. Der Liebliche. Wie gewaltig doch hier diese Aussage ist, dass der Geist Gottes durch ihn geredet hat und sein, das ist Gottes Wort, auf seiner Zunge war. Dass wir unter dem Wort wirklich den Herrn verstehen dürfen, der in Offenbarung 19, 13 das Wort Gottes genannt wird. Es sehen wir unter anderem aus Psalm 45, 1, wo uns gesagt wird, wem die Gedichte, das sind die Psalmen, im tiefsten Grunde gelten. Es sind dem Könige, dem Messias, dem Christus gewidmet. Man kann jetzt natürlich nicht alles da hineinziehen und sagen, alles, was David gesagt hat, kannst du direkt auf Christus ziehen. Das ist klar. Aber wir haben viele Indizien, immer wieder viele Prophezeiungen, die auf diesen Messias deuten. Und David ist sich dessen bewusst, ich bin ein Werkzeug, der auf diesen Christus hinweisen wird, auf diesen Messias, der einmal kommen wird. Und im Neuen Testament finden wir unter Apostelgeschichte, das hatten wir schon einige Mal erwähnt, 2, 25 bis 27 und 13, Hebräer und so weiter, einige Stellen, die dann wiederum auf David hinweisen, der diesen Messias vorausgesagt hat und diesen Jesus, unseren Herrn, dargestellt hat, beziehungsweise in seinem Dasein abgeschattet hat. Und das finde ich so stark, wie das hier über ihn gesagt wird. Und 25, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir. Und denn es ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz, meine Zunge jubelte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Und dann der Psalm 22, hatten wir schon letztes Mal ein bisschen angedeutet, der ist so stark christozentrisch, wo einfach die Worte Jesu, die er nachher am Kreuz erwähnt, buchstäblich, spricht David in dem 22. Psalm aus. Psalm 86, das ist eine persönliche Wehklage. Es ist, der Psalm 56 sagt fast dasselbe aus, also ist so ähnlich aufgebaut wie dieser. Eine Zuversicht in dem Herrn, die die Gläubigen an den Tag legen sollten. Ich finde es so interessant, es ist ein Gebet Davids und eigentlich ist das ein Musterbeispiel für das Gebet, was wir leben sollten, was wir praktizieren sollten. Also von 2 bis 5 ist von Angst und Glauben die Rede und dann der Verderber und der Retter, 6 bis 10 und das Vertrauen und der Dank. Also das ist jetzt der 56. Psalm. David drückt seinen Kummer durch Lob und Anbetung aus. Und hier im 86. Psalm ist es so aufgebaut, von 1 bis 7 ist die Bitte um Gottes Aufmerksamkeit. Als wenn David ins Gebet einsteigt und anfängt, Gottes Aufmerksamkeit zu suchen. Das ist eigentlich paradox, das brauchst du gar nicht. Gott ist immer da und hört dich sofort. Und dann das Zeugnis von Gottes Einzigartigkeit ist von 86, 8 bis 13. Und dann nochmal die Bitte um Gottes Errettung ist von 14 bis 17. Es sind 14 Gebetsanliegen, die von Dringlichkeit sprechen. Das sind kostbare Aussagen über Gottes Macht und Gottes Wesen. Wisst ihr, ich war so erstaunt, wie oft doch der Name Herr genannt wird. Und mir sind einige andere Dinge noch aufgefallen, aber dazu später. Gott ist einzigartig in seiner Liebe und Güte und Barmherzigkeit und Geduld. Offenbarung 15, 4, wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Was mich überrascht hat, es geht immer um die Namen nur. Wir sollen Gottes Furcht haben, beziehungsweise David hat Furcht vor den Namen allein schon. Name ist ja Programm. Es gibt so viele Namen über Gott. Und das hat mich so überrascht, dass es hier nur um Namen geht. Es ist nur der Name, erstmal. Und wie viel mehr dann die Person, beziehungsweise was wirklich dahinter steckt. Natürlich wissen wir, dass die Namen immer eine Aussage haben. Werden wir gleich auf einige zurückkommen. Und trotzdem sind hier immer wieder diese Namen im Vordergrund, die dieses dann bekräftigen. Von 1 bis 7. Wir lesen Vers 1. Neige, Herr, dein Ohr, erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Hier ist von Jahwe die Rede, von dem alleinigen Herrscher dieser Welt. Recke dein Ohr. Also man kann sagen, beug dich herab, beug dich nieder zu mir oder mir runter. Ich bin gedemütigt, elend und arm. Abhängig von Gott, ohnmächtig, ausgeliefert, verlassen. Es ist ein Gebet, wo sich David zuerst einfach völlig hinbeugt. Wenn du vor einem König trittst, dann beugst du dich ganz hin. Und er macht dir deutlich, ich bin vor dir völlig ohnmächtig und gib mich dir ganz hin. Gott ist der Herr. Es überrascht einen immer wieder, wie David hier ins Gebet geht. Oft spricht man so schnell etwas aus und in diesem ersten Vers merkt man schon, dass David hier mit so einer Ehrfurcht vorgeht, dass man echt Schwierigkeiten hat, das so leicht hinzunehmen. Zweiter Vers. Bewahre mein Leben, denn ich bin getreu. Rette deinen Knecht, der auf dich vertraut. Du bist doch mein Gott. Ausrufezeichen. Hüte, bewahre meine Seele, halte fest mein zerbrechliches Leben. Ich bin dir zugetan, Gnade Gottes. Den Bund nicht gebrochen, denn ich bin getreu gewesen. Ich bin dein Huldiger, rette dein Diener. Du, mein Elohim, hier wird auch ein anderer Name genannt. Mächtige, der Starke, der Erste, der vorn ist, der Kraft, der seine Bundestreue liebt. Sogar dieses finden wir in seinem Namen, dass sein Name Bundestreue bedeutet. Also diese Treue, die er den all seinen Propheten und Dienern zugesprochen hat, die hält er. Sein Name bekräftigt dies. Durch ein Eid ist dieses festgemacht. Der dritte. Begnadige mich, Herr, ich rufe jeden Tag, alle Zeit. Oder sei mir gnädig, Herr, denn zu dir rufe ich den ganzen Tag. Ich merke immer wieder, das ist ein tägliches Ritual. Wir beten, wie oft auch immer, aber hier merken wir, dass es ein täglicher Prozess ist. Immer wieder dürfen wir zu Gott kommen. Ich habe in einem Gedicht neulich gelesen, wie wir täglich, gib mir täglich Kraft, dieses heute durchzustehen. Wir blicken manchmal zu weit nach vorne und haben Sorgen, wissen nicht, wie es kommen wird. Aber ich darf täglich ihm vertrauen, weil der Tag hat diese Zeit, die mir zur Verfügung steht und mehr nicht. Und deshalb darf ich ihm vertrauen, jeden Tag neu. Vers 4. Erfreue die Seele deines Dieners oder Knechtes, denn zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Das ist eine innere, in der inneren Person, das ist ein gemäß der Bundesbeziehung. Also hier spricht David ganz klar eine Beziehung zu Gott aus, die diesen Bund deutlich macht, den David mit seinem Herrn hat. Bewahrt und geprägt wird, erhebe ich meine Seele. Also erst wenn Gott dir zugeneigt ist, sich dir zuwendet, dann ist meine Seele froh oder beziehungsweise erhebt es meine Seele. Vers 5. Denn du, mein Herr, bist gut. Wir haben im Psalm 130, Vers 7, da ist auch dieses Harre oder Harre Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist Gnade. Oder viel Erlösung bei ihm. Psalm 130, Vers 8 sagt, ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Oder Psalm 145, 9, der Herr ist gut gegen alle, sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Markus 10, Vers 18, geht es um den reichen Jüngling und um das ewige Leben. Da kommt der Jüngling zu ihm und sagt, guter Lehrer, was nennst du mich gut? Sagt Jesus, niemand ist gut als Gott allein. Da bin ich ein bisschen in Straucheln gekommen. Wieso sagt Jesus, niemand ist gut? Von sich heraus sagt er. Also da ist so viel Demut, dass er sogar sagt, der Herr allein ist gut. Guter Lehrer, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Er ist zum Vergeben bereit, groß an Gnade gegen alle, die ihn anrufen. Psalm 69, 14. Ich aber richte mein Gebet an dich, Herr, zur Zeit des Wohlgefallens. Gott, nach der Größe deiner Gnade, erhöre mich durch die Treue deines Heils oder deiner Rettung. Vers 6. Herr, höre mein Gebet. Horche auf die Stimme meines Flehens. In diesem Moment denkt man immer wieder, wann? Ja, wir sprechen schnell ein Gebet aus und ganz schnell kommt der Hintergedanke, ja, wann erhörst du mein Gebet? Wir sind ganz schnell geneigt, ungeduldig zu werden und denken, Herr, erhöre mein Gebet, aber bitte schnell. Höre auf die Stimme meines Flehens. Leihe Ohr, Jahwe steht hier wieder, meinem Gebet, höre mein Gebet und merke auf, horche auf die Stimme meines Flehens. Im Psalm 17, Vers 1 steht es, der Psalmist kämpft um Anerkennung bei Gott, um die gerechte Sache. David macht hier deutlich, meine Lippen sind ohne Trug, ich bete ohne Hinterlist. Herr, du durchschaust auf mein Herz. Da gibt es doch den Psalm 139, der so ausdrucksstark ist in allem, was David sowohl das Denken als auch die Ehrlichkeit Gott gegenüber so darlegt, dass jeder Atemzug, den David von sich gibt, da ist Gott bei ihm, egal wo er ist. Du hast mein Herz geprüft, hast mich des Nachts durchforscht, du hast mich durchläutert, nichts findest du, keine Schandtat. Also wenn wir so vor Gott reden können, dann brauchst du keine Angst haben. Immer wieder dringt es doch so durch, dass wir zwei Gesichter manchmal haben. Ja, sowohl wir zu Hause sind wir auf der Arbeit, wie sind wir in der Familie. Und wäre doch schön, wenn wir so transparent sind, wie David es hier tut. Wir können uns vor dem Allmächtigen nicht verstecken. Das wird mir hier deutlich, wenn ich das so lese. Vers 7. Am Tag meiner Bedrängnis rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Eine klare Ansage darin, dass David merkt, wenn ich wirklich in Bedrängnis komme, dann rufst du mich, dann erhörst du mich. Du lässt mich nicht dort stehen. Ich gehe nachher so ein bisschen darauf ein, wie Gott eigentlich handelt mit uns. Du erhörst mich. Immer ein immer wiederholender Prozess. Man merkt hier, dass David diese Abhängigkeit ausdrückt, weil wir kommen immer wieder in Situationen, wo wir nicht selbst herauskommen. Wir denken manchmal, wir bringen es selbst da rein. Klar, muss man natürlich schauen, ist da Sünde mit drin, haben wir selbst Verschulden, durch welche Situation auch immer. Da soll man natürlich drauf schauen. Aber hier merkt man, dass David sich dessen bewusst ist, der Herr führt hinab, aber auch wieder herauf. Das dürfen wir uns wirklich hinter die Ohren schreiben, dass das so ist. Ich merke aber auch hier, dass diese Gott-Mensch-Beziehung das Entscheidende ist. Wenn du in Gottes Schutz bist, dann führt er, leitet er dich, auch wenn er durch Bedrängnis dich hindurchführt. Aber bist du dem Feind ausgeliefert, dem Fürst dieser Welt, beziehungsweise dem Machthaber dieser Welt, dann bist du dem Gericht Gottes ausgeliefert. Das ist dieses Dilemma, in dem wir uns oft befinden. Mensch, bin ich wirklich in Gottes Schutz? Leitet er mich auch jetzt in diesem Moment? Oder bin ich einfach irgendwo reingerutscht, wo ich vielleicht selbst gar nicht rauskomme? Also wir werden nachher darauf genau eingehen, wie bewusst doch die Handlungen Gottes sind. Er führt dich, auch wenn wir manchmal denken, es ist nicht der Fall. Und jetzt kommen wir zu dem achten Vers, wo es sozusagen die Kernbotschaft des ganzen Psalmes ist, weil von 1 bis 7, das sind also anders. Also von 8 bis 10, das sind so diese Kernaussagen oder der Mittelpunkt des Psalmes. Und begleitet werden sie von 1 bis 7 und von 11 bis 17 einfach nur als Rahmen. Ja, ist vielleicht nicht so optimal gesagt. Aber jetzt lass uns mal lesen, Vers 8. Keiner ist wie du, Herr, unter den Göttern, und nichts gleicht deinen Werken. Da fällt mir das Lied sofort ein. Keiner ist wie du, niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wir haben das so oft gesungen und es ist mir sofort in Erinnerung gekommen. Und ich habe, wenn man sich damit beschäftigt hat, mit diesen Aussagen, dann sprudeln die Verse aus allen möglichen Stellen. Und ich musste mich wirklich immer wieder zusammenfassen und sagen, nein, nicht so viele Stellen, obwohl es trotzdem viele geworden sind, weil so viele Stellen dieses bekräftigen, zum Beispiel Jesaja 40, 25. Mit wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre? Psalm 95, 3, ein großer Herr ist der Herr. Also hier sind andere Namen eigentlich. Ein großer El ist Jahwe, also der Herr über alle Herren ist der Herr. Ein großer Gott ist der Herr. Und ein großer Regent über alle Herren, also einer, der regiert über alle Herren. Psalm 135, Vers 5. Mehr als alle Herren ist er der Herr. 5. Mose 3, 24. Herr, Herr, groß geschrieben, du hast begonnen, deinen Knecht, deine Größe und deine starke Hand sehen zu lassen. Denn wo im Himmel und auf Erden ist ein Gott, der so etwas wie deine Werke und wie deine Machttaten tun könnte. Also wenn diese Aussagen nicht deutlich genug sind, dann kann man da jemandem nicht helfen, der dieses nicht sieht. Jeremia 10, Vers 6, keiner ist dir gleich, Herr. Du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Also was mir bewusst wird mit diesen Namen, wenn man Jesaja, David, Mose und Jeremia so vor Augen hält, dann wird eins bewusst. Wenn Gott mit diesen Männern Geschichte schreibt, beziehungsweise all diese Prophetien hier niederschreibt, dann hat das Hand und Fuß. Weil wenn Gott mit dir oder mit mir dein Leben hindurchgeht, dann hat das Programm. Warum? Weil Gott durch diese Männer oder Frauen in der Bibel sie nicht einfach nur herausreißt irgendwo und woanders hinstellt, sondern sie zu leeren, zu brauchbaren Gefäßen reinigt und dann benutzt zu einem Werk, was er bauen will. Soll heißen, all diese Namen, die wir in der Bibel haben, die haben schwere Dinge durchgemacht, ein schweres Leben hinter sich. Ich weiß, Jeremia ist einer der schwersten Propheten, die viel durchgemacht haben. Und jetzt macht man ganz schnell einen Kehrschluss. Ja, muss das denn nur immer durch Leid gehen? Jein. Also man merkt es ja selbst, manchmal nimmt Gott dir Dinge weg, die dir nicht gut tun. Und du merkst im Nachhinein, indem ich lerne zu verzichten auf die Dinge, die mir zustehen, prägt mich das, es formt mich, es gestaltet mich. Und dieser Umgestaltungsprozess liegt auf der Hand, dass die Christusähnlichkeit darin sichtbar werden sollte. Alle werden auf dem Weg der Umwandlung, Umgestaltung in ein göttliches Bild umgestaltet, dem Ursprung gemäß. Deswegen gehen wir, die wir seine Kinder sind, als auch die, die berufen sind, einen anderen Weg, einen gottgewollten Weg. Vers 9. Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen. Kannst du mal bitte alle 17 Verse anstrahlen? Mir ist eine Sache beim Lesen aufgefallen und die ist eigentlich keine besondere. Was steht jedes Mal hinter Herr oder Gott? Ist das jemandem aufgefallen? In zwei Versen ist Herr nicht deutlich, aber bei den meisten schon. Könnt ihr laut sagen? Ein Komma. Ganz einfach. Das hat mich gewundert. Warum? Wer ist der deutschen Sprache mächtig? Wer könnte das so gut ausdrücken? Warum steht da ein Komma? Ist ein abgeschlossener Satzteil. Und manchmal steht nur Herr und dann schon ein Komma. Das ist eine abgeschlossene Sache. Und das hat mich so gewundert. Einfach beim Lesen ist es, in diesem Fall merkt man sogar, der Herr ist ein, du kannst einfach nur Herr sagen, dann ist es ein abgeschlossener Satzteil. Das finde ich so, eigentlich keine große Sache, aber auch hier habe ich gemerkt, es ist nicht unwichtig. Also nochmal, alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen. Da gibt es natürlich viele Parallelstellen auch, die dieses nochmal beschreiben. Ich denke auch, dass es hier um die Nationen geht, die nachher nach Zion reisen werden und dann den Herrn suchen werden in dem messianischen Reich. Und der John MacArthur hat das so ausgedrückt, wenn ich das denn mal finde. Ja. Psalmisten und Propheten blicken oft ins zukünftige messianische Zeitalter voraus, welche, wenn alle Nationen der Welt den Herrn anbeten werden. Zitat Ende. Also es gibt viele Stellen im Psalm 22, 27 und Jesaja, Zacharia, die dieses nochmal bekräftigen, wie das genau aussehen wird. Das ist sehr komplex. Also viele Propheten sprechen davon, wie die Völker nach Jerusalem ziehen werden und dieses sozusagen, wenn sie nicht dort hinkommen werden, wird ihnen der Segen entzogen, wo es um den Regen geht, wird dann dort angesprochen. Also es ist schwer, dieses genau zu erklären, da habe ich mich schon ein bisschen schwer getan. Vielleicht seid ihr da ein bisschen pfiffiger unterwegs und da können wir uns vielleicht gerne nochmal unterhalten. 10. Denn groß bist du und tust Wunder. Du bist Gott allein. Ja, du bist Gott allein. Nur du allein. Also hier geht es, also von 11 bis 17 merken wir, da geht es um die Bitte und Gottes Errettung. Es ist ganz interessant, warum wiederholt David das immer wieder? Aber das tun wir doch auch. Immer wieder kommen wir in Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Und David macht das genauso, dieser Mann Gottes nach dem Herzen Gottes. Immer wieder merken wir, dass er um Hilfe bittet. Wir wissen auch, dass vor seiner Amtszeit er viel weglaufen musste. Er ist viel in Schwierigkeiten, Bedrängnis, in Not, in Todesängste gewesen. Und immer wieder bittet er um Rettung, um Hilfe, um Bewahrung, um Herausziehen aus diesem Dilemma sozusagen. Vers 11. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich will wandeln in deiner Wahrheit. Fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Und das meinte ich, wo diese Furcht allein vor den Namen vorhanden sein sollte. Das ist die Bitte von dem David, dass er dieses niemals missachten sollte. Gib mir ein Ziel, kann man auch sagen. Deinen Weg. Also hier wird deutlich, dass David es nicht um seinen Weg geht, sondern er merkt hier ganz klar an, dass es um den Weg des Herrn geht. Und das ist Programm, dass Gott jemanden beruft beziehungsweise herauszieht aus der Welt und zu einem leeren, zu einem sauberen Gefäß macht und dann zu seinen Zwecken nutzt, um seinen Weg dieser Person deutlich zu machen. Gott ist einzigartig in seiner Liebe und Güte und Barmherzigkeit und Geduld. Ist dir das bewusst? Ist uns das bewusst im Alltag? Wir sind mit vielen Dingen beschäftigt, aber ist uns diese Sache bewusst, wie gütig und gnädig der Herr ist, wie barmherzig und geduldig? Psalm 85, Vers 11 drückt es so aus. Gnade und Wahrheit, Gerechtigkeit und Friede hatten wir beim letzten Mal durchgenommen. Fasse mein Herz zusammen. Der Psalmist betet, dass er ein ungeteiltes Herz bekommt. Dass das rein ist, ehrlich, einfältig, seinem Herrn treu. Die Gottesfurcht. Da geht es um den Namen, dass er den Namen fürchtet. Vers 12. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, mit meinem ganzen Herzen und deinen Namen ewig verherrlichen. Also Ich will, also das ist eine Entschlossenheit. Wir müssen täglich darum ringen, dass wir, dass der Wille auch stark genug ist, dass wir das auch wollen. Wir lesen im Neuen Testament sogar, das Wollen und Vollbringen schenkt der Herr. Aber hier ist David sich bewusst, ich will es wirklich. Also diese Entschlossenheit sieht man hier. Den Namen ewig verherrlichen. Er ist ewig, der Herr ist ewig. Vers 13. Deine Gnade ist groß gegen mich und du hast mein Leben gerettet aus dem tiefsten Scheol oder aus dem Totenreich. Zum Leben aus Gott, Gott der Herr, ist der Geber allen Lebens. Gott ist auch mit Sonne verglichen, wie stark doch die Sonnenstrahlen sind, wenn es keine Wolken gibt. Spender des Lebens, Psalm 30, Vers 4 sagt es, aus dem Scheol heraus, heraufgeholt, bewahrt, vor dem Hinabfahren zur Grube. Also der Psalmist macht dir deutlich, dass dieses Hinabfahren in die Grube manchmal vonnöten ist, damit wir erkennen, wie abhängig wir von Gott sind. Und er ist derjenige, der auch wieder herauszieht und dich nicht einfach nur zerschmettern lässt von den Mächten dieser Welt, von den Gegnern Gottes, sondern dass alles unter seiner Beobachtung nur das an dich herankommt, was Gott zulässt. Du hast mich am Leben erhalten, aus der Grube hinabfahrenden. Jesaja drückt es auch so aus, zum Heil wird dir bitteres Leid. Hiskia zum Beispiel, er war todkrank. Du hast liebevoll meine Seele vor der Grube der Vernichtung zurückgehalten, mir alle meine Sünden vergeben. Er tut es. 14. Übermütige sind gegen mich aufgestanden. Die Rotte der Gewalttätigen tracht nach meinem Leben. Und sie haben dich nicht vor sich gestellt. David kämpft auch ganz klar um die Gegner Gottes, weil sie wollen ihm das wegnehmen. Der Feind dieser Welt weiß ganz genau, wer Gottes Kind ist und wer nicht. Das ist damals schon so gewesen, das ist heute genauso. Aber wir dürfen immer daran denken, dass Gott dieses erlaubt oder genehmigt. Nichts kommt an dich heran, was Gott nicht erlaubt bzw. benutzt, um den Reinigungsprozess in dir zu bewirken. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit. Das hatten wir vorhin schon erwähnt. Gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn, groß an Gnade und Wahrheit oder Treue. Ist selbsterklärend schon. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Immer wieder neu dieses sei mir gnädig. Man hätte fast sagen können, das sind Paulus seine Briefe. Gewähre deinem Knecht deine Kraft, Vers 16. Rette den Sohn deiner Magd. Also es ist hier immer von Knecht und Magd die Rede. Das ist so ein er beugt sich sozusagen nieder und macht deutlich, ich bin dein Knecht und meine Mutter ist deine Magd. Vers 17, der letzte. Wirke an mir ein Zeichen zum Guten, dass die, die mich hassen, es sehen und beschämt werden. Also wie oft geht es das so, dass endlich mal Gerechtigkeit geschieht? Mir gegenüber, vielleicht dem anderen gegenüber, ja? Manche haben das erlebt, auf der Arbeit vielleicht, dass viele ungerechtige Dinge geschehen. Und es ist schwer und da braucht man viel Weisheit, das Richtige zu tun. Und da brauchen wir wirklich dieses Gebet, was David hier auch sehr stark zum Ausdruck bringt. Wirke an mir die Zeichen zum Guten, also mache in mir das Gute, dass die, die mich hassen, es sehen, dass das offenbar wird und dass sie beschämt werden, weil du, Herr, mir geholfen hast und mich getröstet hast. Ich möchte 6 Dinge mit euch kurz zusammenfassend anschauen, die dieses nochmal bekräftigen. Erstens, Jahwe ist der Handelnde. Wisst ihr, ich bin so froh, dass der Herr wirklich das Sagen hat in dieser Welt. Scheinbar ist alles so durcheinander und man verliert die klare Sicht und man weiß gar nicht mehr, wie wird es morgen sein. Aber hab keine Angst. Stützend auf Reckenden oder Gebenden, Öffnenden, Sättigenden. Das sind alles aktive, das ist eine aktive Partizipform. Das heißt, Der Herr tut dies. Er ist aktiv. Er ist nicht passiv. Er schaut nicht von hinten herab und schaut auf seinen Knecht, auf seine Kinder. Sie sollen beten, dann werden wir mal sehen, ob ich sie heraufziehe. Nein, er führt dich hinab und auch wieder heraus. Zweitens, sein Handeln an uns. Er führt uns aktiv in Not, Leiden und Bedrängnis. Doch gemäß seiner Liebe handelt er gnädig, erbarmend, gerecht, gut. Und dann greift er zu seiner Zeit ein. Bei ihm hat alles seine Zeit. Drittens, er macht uns zu Geneigten. Man merkt an diesem Psalm ganz deutlich, dass dieses Herabneigen hier deutlich wird. Aber durch Leiden und mancherlei Art demütigt er uns, damit er alle, die gedemütigt wurden, wieder hochhebt. Viertens, er macht uns aus einem leeren Gefäß sauber, das bereit ist, gefüllt zu werden mit seiner Speise. Die betenden Hände hebe ich empor. Dann kannst du loben und danken, weil der Herr Regie führt. Er gibt dir das göttliche Brot, das Wort, die himmlische Freude. Dann erst kommt die Seele zur Ruhe. Man merkt, dass David darum ringt, dass die Seele endlich mal zur Ruhe kommt. Fünftens, er ist der Aufreckende. Wenn er handelt aus dem Elend heraus, dann geschieht Freude. Er bringt dich auch wieder hoch, er hebt dich hoch, wie dieses Lied doch heißt, You Raise Me Up, finde ich so wunderbar. Er hebt dich wieder hoch. Wenn die Kinder fallen, dann tröstet die Mutter, der Vater, das Kind und sagt, komm, ich tröste dich, ich wische dir deine Augen weg. Und in diesem Heilungsprozess, den wir alle durch müssen und den David auch durch musste, durch viele schwere Situationen, wo auch seine Sünde knallhart bestraft wurde. Manchmal habe ich mich gefragt, Herr, warum bist du so hart zu dem, den du so liebst? Aber es ist manchmal vonnöten, dass wir wissen, mit Sünde ist nicht zu spaßen, es hat Konsequenzen. Er vergibt, ja, er wirft sie ins äußerste Meer, aber sei dir dessen bewusst, die Folgen trägst du. Und sie sind manchmal sehr hart. Zuerst geht es hinab und dann hinauf. 1. Petrus 5, Vers 6. Er wird erniedrigt durch die Hand Gottes, dann erhöht in der Frist. Wenn die Frist abgelaufen ist, dann hebt er dich hoch. Wenn die Frist in dieser Welt abgelaufen ist, dann sammelt er die Nation aus allen möglichen Völkern. Eigentlich ist dieses Volk, es gibt nur ein Volk, der Adam. Das sind nur Sprachverwirrungen gewesen, aber eigentlich sind die Menschen alle gleich. Wir haben zwei Hände, zwei Füße, ob es ein Afrikaner ist oder ein Libanese, wir sind alle gleich, vom Wesen her. Sechstens, wir wachsen zu ihm hin. Wir sind geneigt, bis er eingreift. Alles hat seine Zeit. Ich mag diesen Spruch. Bei Gott hat alles seine Zeit. Bis zur Vollerfüllung. Wir stehen in Erwartung. Ich möchte abschließen mit einem Psalm 145, 5. Glückselig der, dessen Sicht auf den Jahwe, auf den Herr der Herren, denn er ist der Herr.